Hallo, hier ist wieder der Podcast Edelplausch aus München. Es gibt eine neue Folge.
Hallo, liebe Hörer. Oh, hoppla, ich sag das hier so lockerflockig. Ist da denn noch jemand? Schade wäre es schon, wenn ihr das Warten aufgegeben hättet auf einen Podcast von mir. Aber nun ist er ja da, nach fast einem Jahr. Es geht um eine traurige Geschichte, die sich seit 5 Jahren abspielt. Es gab einmal ein Leben, das sie hatte vor 2020. Mit Sport, sozialen Kontakten, Kultur, vielen Interessen, vielen Büchern und viel Neugier auf jeden neuen Tag. Dann fiel alles in sich zusammen. Es schlich sich ein Virus in unser aller Leben mit der Absicht, für immer zu bleiben. Sowas kommt nun einmal vor, sagte sie sich. Wir, die große Gemeinschaft der Menschen, werden damit fertig werden. Großartige Wissenschaftler, Experten werden ein Medikament, eine Impfung auf den Markt bringen. Und wir können uns anschließend wieder in unser altes Leben begeben. Ich vertraue da mal auf die, Geldgier. Ja, es war auch so. Großartige Wissenschaftler und Experten brachten sowohl Impfstoffe als auch Medikamente auf den Markt. Nacheinander wurden wir alle gegen diesen Feind immunisiert. Die Perspektive eines Jetzt geht es weiter eröffnete sich. Aufatmen. Falsch gedacht. Das Virus wurde nicht ungefährlicher. Die schweren Erkrankungen wurden zwar eingedämmt, jedoch wurden 2 Hoffnungen enttäuscht. Erstens, die Ansteckung wurde nicht wieder erwartend schwieriger für dieses Virus. Zweitens, dieses elendige Ding fuhr einfach seine Gefährlichkeit nicht zurück, obwohl es dann selbst in uns gut überleben könnte, weil wir einfach öfter nur die Nase putzen und ihm nicht mit schwerer Artillerie zur Vernichtung entgegentreten müssten. Die eingeleiteten Abwehrmaßnahmen wie Abstand halten, Maske tragen wurden weiterhin dringend empfohlen und waren sogar verpflichtend. Zum Schutz. Also tat sie genau das. Sich schützen. Ihr Mann dachte ebenso. Es gab zwar Diskussionen mit Freunden, manchen jedenfalls, warum sie sich jetzt so anstelle, sie sei doch geimpft und könnte sich ruhig treffen. Das ließ sie aber abprallen, obwohl sie bemerkte, so besonders glücklich war sie über die ganze Situation, weiß Gott nicht. Sport entfiel also weiterhin. Verwandte traf man auch nicht. Es gab keine Gespräche mehr. Spaß und Freude blieben auf der Strecke, denn Telefonieren war nicht so das Ding ihrer sozialen Kontakte. Geselligkeit, Unternehmung, das musste sein. Los muss etwas sein. Schließlich will man ja besonders in dem Alter noch etwas vom Leben haben. Wer anders denkt, ist schnell kein Freund mehr. Hinzu kamen in dem Impfjahr noch 2 schwerere Erkrankungen, die sie zusammen innerhalb eines halben Jahres wirklich nicht on top zusätzlich gebraucht hätte. Der Sport wäre somit ohnehin erstmal auf Eis gelegt gewesen. Sie konnte froh sein, wenigstens ausgedehntes, tägliches, zügiges Gehen zu betreiben. Sie versuchte für dieses elendige Virus unsichtbar zu sein und legte dafür mal kurz 6 Kilo Körpergewicht ab, bei ohnehin magerem Body Mass Index. Im Ruhestand hatten ihr Mann und sie sich noch ein bisschen Leben vorgestellt und auch alle Weichen dafür gestellt. So konnten sie es bis 2020 auch genießen. Ab dann taten sie alles, was Politik und Experten empfahlen, um ihre Gesundheit zu erhalten und sich vor dem Virus zu schützen. Der Plan war, nach dieser erzwungenen Pause wieder voll einzusteigen. Die neue Ampelregierung sorgte dann 2022 dafür, dass die große Freiheit ausgerufen wurde. Egal, was das für Risikopatienten bedeuten könnte, solche, wie sie es ist, und ihr Mann ebenso. Maskenfall im Supermarkt und Co. Alles feiert und tanzt. Schön anzusehen, aber äußerst verwirrend bis angsterzeugend. Sie waren auch nicht die einzigen, die irritiert waren. In den Medien tauchten Berichte von sogar jungen Risikopatienten auf, die verzweifelt fragten, ob sie vergessen worden seien. Ja, das Wort passt. Vergessen. Auch damit kam sie zurecht. Ein Staat kann nicht wegen ein paar Gefährdeter die ganze Gesellschaft dauernd runterfahren, die Grundrechte beschneiden, Wirtschaftswachstum hemmen. Das sah und sieht sie wirklich ein. Ihr Gejammere fuhr sie runter. Das ist purer Egoismus, sagte sie sich. Alle Menschen mit Ängsten müssen mit dieser leben, also einfach mal still sein. Freunde trafen sich wieder, Freunde wurden aggressiv, ob ihrer Ablehnung zu diesen Treffen auch zu erscheinen. Ihre Sorgen und Ängste vor der Erkrankung Covid-19 wurden nicht verstanden. Sie konnte sie ja auch nicht wirklich erklären. Mehrfach geimpft, ein nicht mehr so schwer krankmachendes Virus. Ja, was zum Teufel soll dieses Theater? Also schwieg sie, nutzte ihr Geschick in der Rhetorik und manipulierte in Gesprächen andere dazu, viel von sich selbst zu erzählen. Leider fiel es immer mehr auf, da sie am Ende ja doch immer ein Wort sagte. Nein. Sie sackte leicht in sich zusammen und dachte nach. Ja, da war mal eine psychische Erkrankung. Verdammt lang her. Mehrere Jahre Therapie haben ihr so weit geholfen, dass sie zumindest wusste, was sie in bestimmten Situationen fühlte und dann denken musste mit dem Verstand. Nämlich, das ist nur diese irrationale Angst vor zukünftigen Ereignissen, die nicht zwangsläufig eintreten müssen, nur weil sie sich davor fürchtete. Und nun hat die Angstpolitik vom Anfang der Pandemie bei ihr zu vollem und dauerhaftem Erfolg geführt. Um sich nicht selbst als Hypochonder wahrzunehmen, der Katastrophen zusammenfantasiert und völlig blödsinniges und überflüssiges Vermeidungsverhalten an den Tag legt, las sie. Endlos. Ob das wirklich so sinnvoll war? Es gibt keine Studie, keinen Podcast, keinen Experten, keine Berichte, die sie nicht gelesen, nicht gehört hat. Ein Fall von Information Overload. Heute denkt sie anders und sagte mir neulich, man sollte das tunlichst vermeiden. Das rate sie allen. Sie wurde für sich privat die größte Expertin auf dem Gebiet des SARS-CoV-2-Virus. Sie wusste alles, vor allem, dass es nach wie vor hochgefährlich war und jeder Mensch ein potenzieller Träger und damit ihr Todbringer sein kann. Ein Leben im Bunker mit entsetzlichen Gewissensbissen, denn sie hockt nicht allein drin. Ihr Verstand führt ihr durchaus vor Augen, sie übertreibe sehr, aber der Verstand ist nicht alles. Man kann rational sagen, ich mache aus einer Mücke einen Elefanten. Die Angst vor dem Elefanten ist jedoch ein Gefühl. So ein Gefühl führt trotz glasklarem Verstand zu Vermeidungsverhalten. 2023, als der Justizminister Quitte Gelb politisch sich als Gesundheitsminister aufspielte, die restlichen Schutzmaßnahmen entgegen der Einlassung des tatsächlichen Gesundheitsministers für völlig überholt und abschaffungswürdig erklärte, Ja, da erstarrte ihr Innenleben noch mehr. Auch in Arztpraxen pusten sie ihr wieder den Atem ins Gesicht. Aerosole mit Viren. Eine tolle Situation. Man könnte aber auch sagen, es bleiben doch sowieso nur noch ein paar Jahre, was soll's. Mit oder ohne dieses Monstervirus. Irgendwann muss man abtreten. Also, lass es krachen. Täglich, als wäre es dein letzter Tag. Komisch, das funktioniert nicht. Warum? Weil sie nicht weiß, was nach dem Tod ist. Sagt einem ja keiner von denen, die schon gegangen sind. Die kommen einfach nicht zur Aufklärung vorbei. Da Freunde und Verwandte keine Psychotherapeuten sind, kann man sie nicht zuschütten mit Problemen und Sorgen. Sie wollte jedoch nur einfach ihr Nein erklären. Aber wegen der merkwürdigen Reaktion stoppte sie das. Beantwortet die Frage, was macht ihr denn so? Erzähl doch mal. Mit nichts, um Sticheleien zu entgehen. Eine derer war zum Beispiel, ihr lauft viel. Na, dann fehlt doch noch der Hund. Apropos Hund. Schopenhauer sagte einmal, der Hund bleibt mir im Sturm treu, der Mensch nicht mal im Wind. Freundschaftsaufkündigung in Metapherform. Spaß haben, Spaßbremsen meiden, das ist der Slogan. Wer sich so zurückzieht, wird einfach vergessen. Der Grund ist uninteressant. Kann sie durchaus nachvollziehen und verstehen und akzeptieren. So, was soll das Ganze hier denn jetzt? Wer diesem Podcast bis jetzt gefolgt ist, ohne sich zu langweilen und zu stöhnen, welch eine blöde Story, der will das jetzt wohl wissen. Über wen redet die denn eigentlich? Ja, über eine Leidtragende der Pandemie aus unserem Diskussionskreis. Und ich habe erfahren, es gibt mehr. Von diesen Geschichten viel mehr, als man denkt. Jetzt zum Sinn. Dieses Jahr wird noch einmal viel über die Pandemie geredet, über Aufarbeitung, über das sich kümmern um die Verlierer dieser Ausnahmesituation. Vor allem, was die psychischen Belastungen angeht. Denn diese waren enorm. Seelische Pandemiefolgen müssen dringend behandelt werden. Wir müssen da Hilfen anbieten. Die Menschen haben gelitten und leiden noch. Rettung naht. Therapie wird bezahlt. Falsch gedacht. Nur, aber auch einzig und allein nur die jungen Menschen. Die haben gelitten und leiden immer noch. Hilfen für sie sind eine Selbstverständlichkeit. Bei ihnen müssen wir uns sogar bedanken für den geleisteten Verzicht in der Pandemie. Sie haben eine wichtige Phase in ihrer Entwicklung verpasst, sind depressiv, fühlen sich perspektivlos. Für sie werden Hilfen angeboten, denn sie sind die wichtigsten Menschen in Deutschland. Die künftigen Stützen der Gesellschaft. Die Alten sind nur Nutznießer. Sie geben nichts mehr. Da habe ich mal eine Frage. Warum kann man eigentlich ab einem gewissen Alter dann kein Pentobarbital in Apotheken bekommen? Das wäre doch nützlich für die durch diese alten Nutznießer Geschröpften. Wieso diese Doppelmoral? Hilfe für die Alten? Nein. Selbstbestimmtes Sterben? Auch nein. Gut, jetzt noch zu den Stützen dieser Gesellschaft. Haben die alle nur noch ein kurzes Leben vor sich? Sind sie durch ihre Leiden wegen der Einschränkungen auf Zeit unfähig geworden, sich weiterzuentwickeln? die insgesamt 4,5 Monate zeitweiligen Einschränkungen in der Schule, aufgeteilt in Ferienverlängerung und Wechselunterricht sowie Homeschooling, das alles hat sie unwiederbringlich in ihrer seelischen Gesundheit zerstört? Wie ich hier in unserer näheren Umgebung feststellen konnte, gab es Treffen wie früher. Auf dem Spiel- und Sportplatz Jugendliche, junge Erwachsene gingen in Gruppen herum, abends drang aus den Wohnungen geselliges Reden und so weiter. Sie haben es sich nicht gänzlich verbieten lassen, zumindest die meisten nicht. In allen Generationen müssen auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene plötzliche einschneidende Ereignisse aushalten und können das sogar. Ohne großes Gejammere der Elterngeneration, wie furchtbar ihr an Heiligkeit grenzender Nachwuchs doch gelitten habe und nun der Staat mal was locker machen muss für sie. Was sollen die Kinder und jungen Erwachsenen in den Kriegsgebieten sagen? Auch die werden, wenn sie überleben, sich weiterentwickeln können. Der Überlebenstrieb der Menschen kann einiges wegstecken. Die Älteren werden nicht berücksichtigt. Warum auch? Die können sich doch selbst helfen. Die sind ja erwachsen, erfahrener, resilienter. Was hat Resilienz bitte mit Alter zu tun? Sehr sensible Menschen oder eher robuste im Gefühlsleben gibt es in allen Altersklassen. Oder lohnt es sich für die Alten gar nicht? Jetzt noch psychologische Hilfe? So ein Blödsinn! Sie haben Studien gemacht, ob sich die Anzahl der Depressionen bei Erwachsenen erhöht habe. Jein ist dabei herausgekommen. Frauen, mittelalt, noch aktive Mütter. Ja, die haben auch gelitten. Wegen der Mehrbelastung durch Homeschooling, Homeoffice und so weiter. Mal ehrlich, wird durch diese Priorisierung von Leiden A gegenüber zumutbarem Leiden B nicht auch gespalten? Denn auch dieses Spalten der Gesellschaft bei der Aufarbeitung der Pandemie sollte ein Thema sein. Die Jungen haben das Vertrauen in die Politik verloren. Aber die Alten langsam auch. Dann wählen alle irgendwann die Falschen. Aus Gemeinheit. Wer hat denn nun verloren? Wirklich viel verloren in der Pandemie? Abgesehen natürlich von den 187.000 Toten, die das Virus in Deutschland gefordert hat, und abgesehen von den 10-20% Long-Covid-Patienten sowie den Post-Covid-Erkrankten und natürlich den Impfstoffgeschädigten. Wer hat denn nur noch ein paar Lebensjahre vor sich? Vielleicht nicht einmal mehr 10. Wem fehlen dann diese letzten 5 Jahre ganz besonders? Und wem fehlt die Perspektive? Die eine oben erwähnte kommt ja nicht in Frage. Ethische Gründe. So manch einer der Nutznießer fragt sich, ist Sterben eigentlich schmerzhaft? Und gibt es irgendetwas, was bleibt? Das geheimnisvolle Bewusstsein? Von dem die Experten, die Neurowissenschaftler, noch gar nicht wissen, was es genau ist und wie es entsteht? Oder ist alles schwarz und dunkel nach dem Sterben? Lebensbedrohliche Krisen rücken einen zwar schon näher hin, aber nur wenige können sich erinnern, was in dem komatösen Zustand so los war. Mein Vater war einer von denen. Als Ingenieur war er darüber mehr als durcheinander. Der menschliche Körper ist doch reine Technik, dachte er vorher. Schwieg 2 Jahre, um es erstmal allein zu verarbeiten, bevor er mich ansprach. Immer und zu jeder Zeit können Menschen sich weiterentwickeln und tun das auch. Vor allem, wer jung ist, hat noch alle Möglichkeiten und noch ein ganzes Leben vor sich. Auch nach einer Pandemie wie die jetzige es war, der übertriebene Hype um die seelische Gesundheit der Jungen durch die zeitweiligen Einschränkungen befremdet nur noch. Die im Dunkeln still leiden, die sieht man mal wieder nicht.
Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören.